freue mich, euch zu sehen. Ich war jetzt im Urlaub. Ich glaube, ich war noch nie 3 Wochen im Urlaub. Ja, ich war noch nie 3 Wochen in Urlaub. Und ich habe es genossen. War eine richtig tolle Zeit. Hat sich manches neu ergeben im Urlaub. Vielleicht erzähle ich euch nachher noch was dazu. Aber meine Liebe zu Jesus, die ist gewachsen in der Zeit. Und ich glaube, das ist der eigentliche Sinn eines Urlaubs. Offiziell sollst du deine Arbeitskraft wieder erneuern. Aber ich glaube, für einen Christen ist der Urlaub eigentlich dazu da, dass unsere Liebe zu Jesus erneuert wird oder gestärkt wird. Und ich habe mich die Woche gefragt, wenn ich in den Sängerwald gehe, was ist denn dran zum Predigen? Und das Erste, was mir so in das Blickfeld gekommen ist, waren die vielen Wahlplakate. Und spontan zu diesen Wahlplakaten kriege ich ein Wort: Ich bin der gute Hirte. So, nach dem Motto, so Helmut, das ist dein Predigtthema, jetzt machen wir was draus. Ihr wisst, der nächsten Sonntag ist Bundestagswahl. Ich sage euch aber auch gleich, ich werde mich hüten, euch irgendeine Wahlempfehlung zu geben. Ich habe das als Kind gehasst in der Kirche. Da hat ja der Pfarrer, der wenn gekonnt hätte, wäre er mit dir in die Wahlkabine und hätte dir den Finger geführt, dass du das Kreuzler an der richtigen Stelle machst. Also da bin ich weit, 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 weit davon entfernt. Unwahrscheinlich viele Leute wollen gewählt werden. Der Grönemeyer, wer den kennt, der Sänger, der lebt ja größtenteils in England, in London, der sagt immer, überall wo du hingehst, siehst du bloß Köpfe, Köpfe, Köpfe. Also Köpfe, Köpfe, Köpfe. Das kennen wir in England gar nicht. Da ist kein einziger Kopf auf einem Wahlplakat. Da ist vielleicht ein Titel und ein Programm, aber kein Kopf. Also typisch deutsch. Bei uns wählst du Köpfe. Und dann habe ich halt mal, wie ich das so gelesen habe, habe ich mal meinen Briefkasten aufgemacht und ich war erstaunt, was da also alles an Wahlempfehlungen drin zu finden ist. Jetzt in der Woche und in der nächsten Woche. Einer zum Beispiel, also der ist 37 Jahre alt, Regierungsrat, Stadtrat, Kreisrat, was nicht, wo er sonst noch ist, und sein Wahlprogramm, also das Erreichte, müsse nachhaltig gesichert werden, okay. Investitionen in Forschung und Entwicklung, aha. Mobilität muss neu nachgedacht werden, autonomes Fahren, flächendeckende Elektromobilität, Wasserstofffahrzeuge, Energiewende, Hochschule und Unternehmen, Ökologie und Ökonomie. Jawohl, alles handeln an einen Strang. Na, habe ich gedacht, das ist ja ein tolles Programm. Das ist ja alles neu für mich. Nie gehört. Jörg und ich hatten es vorhin mal gehabt, also ein bisschen ausgedrückt. Für mich unterscheiden sich die Kandidaten und die Wahlprogramme nur darin, wie viel jeder Einzelne nach der Wahl dir als Steuerzahler aus dem Portemonnaie rausnimmt. Wie viel Steuern, das du bezahlst. Ansonsten Energiewende und so, das ist praktisch überall fast das Gleiche. Eigentlich sagen die Kandidaten, ich bin dein guter Hirte. Deswegen musst du mich wählen. Bestimmt alles wichtig. Aber das, was uns so bevorsteht, Lebensarbeitszeit, Altersarmut zum Beispiel, oder haben wir denn aus Corona was gelernt? Was sind jetzt die Schlüsse aus dieser Corona-Pandemie? Was machen wir denn in Zukunft anders oder besser? Industrie 4.0. Das klingt toll, heißt aber, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1920 sowas, da war die Reichsbahn der größte Arbeitgeber in Deutschland. Ich glaube sogar in ganz Europa, habt ihr das gewusst? Und da gab es 320.000 Menschen, die Zahl musste auf der Zunge gehen lassen, 320.000 Menschen, die haben als Bremser gearbeitet. Da hat es also noch Waggons gegeben, da musstest du dann, wenn die Lok gepfiffen hat, musstest du so ein Rad drehen und dann hat der Zug gebremst. 320.000 Menschen. Und dann hat einer eine Druckluftbremse erfunden und dann haben 320.000 Menschen die Arbeit verloren. So ungefähr müssen wir uns das vorstellen, wenn das autonome LKW-Fahren kommt. Ja, das kann schon für dich als Autofahrer gewisse Vorteile bringen, dass auf der Autobahn diese Schlangen da ein wenig geordneter sind, aber wisst ihr, was da Menschen auf der Strecke bleiben? Also darüber liest du relativ wenig, eigentlich gar nichts, aber das ist auch noch nicht so schlimm. Das Schlimme für mich ist das Thema Glaube, Kirche, Religion, ich beschreibe es nochmal so, das findet überhaupt nicht mehr statt. Ich habe nirgends, doch eines, das lese ich euch da noch vor, nirgends darüber was gefunden. Du hast das Gefühl, es ist peinlich für einen Politiker, ein Bekenntnis abzugeben, was sein Glauben betrifft oder seine Religionszugehörigkeit. Als man von dem CDU-Kanzlerkandidaten aufgedeckt hat, dass sein Staatskanzleichef, dass das wohl ein ganz konservativer ist, der, jetzt halte dich fest, noch dafür ist, dass man ohne Sex in die Ehe geht. So einen Mann hat er. Das war peinlich für den Kanzlerkandidaten. Der hat da keinen Ton darüber verloren. Wir sind in einer bekenntnisfreien Zone. Der Teufel hat es seit Jahrzehnten probiert, Deutschland kirchen- und bekenntnisfrei zu machen. Und ich habe das Gefühl, Geschwister, er ist auf dem allerbesten Weg. Ich habe lang suchen müssen, bis ich also etwas gefunden habe, was in die Richtung geht. Habt ihr schon mal von Bündnis C was gehört? Noch nicht, ne? Bitte? Du schon, ne? Hast du gewusst, dass die Deutschlandvorsitzende in Hof wohnt? Wir bringen Gegensätze zusammen und dienen dem Frieden. Das neue Europa entstand nach dem Zweiten Weltkrieg aus christlichem Geist, um verfeindete Nationen zu versöhnen. Bündnis C knüpft an die Vision der Gründerväter der EU an. Wir stellen das Leben von Familien und Kommunen vor ein Wirtschaftswachstum um jeden Preis. Die Rechte der Familie sind unveräußerlich und dürfen nicht den Rechten Einzelner geopfert werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Kinderrechte beginnen bei den Ungeborenen. Mit einer Kultur der Freiheit wird Islamismus und Terrorismus den Nährboden entzogen. Wir unterstützen verfolgte Christen. Wir stehen an der Seite Israels. Das waren die einzigen, die ich gefunden habe. Und diese Partei hat bei der letzten Bundestagswahl, glaube ich, 3000 Stimmen. 3000 Stimmen. Deutschlandweit. Wir leben in einer Zeit, Geschwister, wenn du dir diese Dinge auf der Zunge zergehen lässt, in dem Land, in dem die Bibel in eine verständliche Sprache übersetzt wurde, in dem Land der Reformation, in dem Land, in dem der Buchdruck erfunden wurde, um die Bibel in die ganze Welt praktisch zu bringen, sind wir mittlerweile in einer bekenntnisfreien Zone. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mich schockiert es zutiefst, dass Jesus in unserem Land, ausgerechnet in Deutschland, praktisch keine Rolle mehr spielt. Ich habe in den letzten Wochen keinen einzigen Politiker mal den Namen Jesus aussprechen hören. Selbst unser Ministerpräsident, dem man nachsagt, dass er sich bekehrt hat, kein einziges Wort. Weiß ich nicht, will ich nicht beurteilen. Was bedeutet das für uns, Geschwister? Es geht nochmal nicht um eine Wahlempfehlung. Es geht überhaupt nicht darum, dass du am Sonntag dein Kreuzler auf die richtige Seite machen musst. Es geht darum, wer ist denn dein Hirte? Wer ist denn dein Hirte? Wer spricht denn in dein Leben hinein? Ist es Jesus? Ist es schon? Ist es nicht mehr? Ist es noch nicht? Wer ist mein guter Hirte? In der Zeit Jesu, auch wenn das 2000 Jahre her ist, waren die Verhältnisse, wenn ihr genau hinguckt, ziemlich ähnlich wie heute. Das Volk Israel, das hatte gigantische Erlebnisse mit dem allmächtigen Gott. Wo hat Gott dieses Land, dieses Volk herausgeführt? Was hatten die für Erlebnisse beim Tempelbau zum Beispiel? Hat Gott eingegriffen, hat sie herausgerettet? Und jetzt ist aus einem Organismus eine Organisation geworden. Genau genommen waren die Priester und die Hohenpriester und alle, die da am Tempel gedient haben, das waren eigentlich Politiker. Jesus spricht sogar mal von der Partei der Sadduzäer und von der Partei der Pharisäer. Die hatten das eigentliche politische Leben im Griff. Die haben dir gesagt, was du zu tun und zu halten hast. Die waren die Spezialisten im Einhalten von Geboten. Das erinnert mich an heute. Also wie viele Gebote und Gesetze wir mittlerweile haben, die kannst du gar nicht alle einhalten. Und da wird peinlichst drauf geachtet. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben nicht lange gefackelt. Es gibt Berichte, die sagen, dass im Tempel da und da und da immer wieder so kleine Steinhaufen waren. Nicht, weil die Handwerker was vergessen hatten. Nee, wenn du mal ansteinigen musst, aber so kurz, brauchst du ja wegen ein paar Steinle. Ist das nicht katastrophal? Die Leute haben sich vor dieser Kaste gefürchtet, weil aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, das war so ungefähr, wie wenn du deine Handwerkszulassung verlierst oder deine Ingenieurzulassung oder deine Approbation als Arzt. In dieser Zeit kommt Jesus. Also so groß ist der Unterschied zu uns eigentlich gar nicht. Aus einer lebendigen Kirche, aus einem lebendigen Volk ist eine Organisation geworden. Erinnert mich total an Deutschland. Und Gott sei Dank hat Gott einen Plan. Er schickt seinen Sohn. Und dann spricht er mit diesen Leuten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Torhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, das sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, wird ein- und ausgehen und die Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling, kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das, Geschwister, ist Gottes Definition von einem guten Hirten. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da saßen die und müssen sich das mit anhören. Und die haben genau gewusst, was da gemeint ist. Jesus gebraucht dieses Bild von den Schafen. Es gab ja da zu dieser Zeit, nicht jetzt wie bei uns vielleicht im Frankenwald, Bauernhöfe oder Schafhöfe, sondern das war ein großer ummauerter Platz. Und dieser ummauerte Platz war praktisch der Schutzplatz für die Schafe. Also am Ende des Tages haben die ganz vielen Schafhirten ihre Herde in diesen Platz hineingebracht. Dann gab es einen Torhüter, der hat auf die aufgepasst, weil sie Angst hatten, wenn die Nacht kommt, da gibt es Bären, da gibt es Wölfe, da gibt es Berglöwen, die könnten unsere Schafe rausreißen. An dem Torhüter ist keiner vorbeigekommen. Also, der, der nichts in dem Schafhof zu suchen hatte, der musste am Torhüter vorbei. Und alle, die das nicht gemacht haben, die versucht haben, irgendwo über die Mauer zu kommen, das waren die eigentlichen Feinde. Das waren die, die versucht haben, diese Herde zu zerstören. Die Hirten haben dann am nächsten Tag ihre Schafe praktisch wieder herausgeführt mit einem einzigen Ziel. Auf die Weide bringen, gutes Weideland, gutes Futter, Gras, Wasser, Sicherheit. Und das Schaf, das ist das Sinnbild für Gewaltlosigkeit. So sieht Jesus uns. Hast du dich auch schon mal gesehen? Ich meine, der Thomas ist am nächsten da dran. Ne? Der Thomas, der hat dieses Bild ja tagtäglich vor Augen. So sieht Jesus eigentlich seine Kinder. So sieht er die Menschen. Du bist das Schaf, aber nicht als etwas, wo man sich drüber lustig macht und als Spottname, sondern ein Schaf ist an sich orientierungslos. Ein Hirte sagt, wenn du ein Schaf 100-mal aus dem Flock herausführst und führst es an die Quelle und beim 101. Mal kennt es sich wieder nicht aus. Weiß es wieder nicht, wo es dahin geht. Das erinnert mich fast ein wenig an meinen kleinen Buben. Der hat da auch immer seine Orientierungslosigkeit. Aber so sieht Gott uns. Wir sind so oft orientierungslos. Und Gott hat eines im Sinn. Ich will, dass ihr Leben habt und volles Genüge. Jetzt will ich mal eure Hände sehen. Wer von euch hat Leben und volles Genüge? Alle, oder? Ja, okay. Wahr. Das müssen wir uns wieder vor Augen führen, Geschwister. Das ist Gottes Plan. Das ist praktisch sein Wahlprogramm. Gott möchte, dass die Menschen, nicht nur seine Kinder, die Menschen überhaupt leben und volles Genüge haben. So, wie sollen sie ihn aber erkennen? Ich war mal in Schottland, da werden die Schafe eingefärbt. Das ist aber nachts schwierig. Ja, es gab ja noch kein Laserlicht, es gab keine Taschenlampen, also du gehst jetzt da in die Herde rein. Schwierig. Brandzeichen. Brandzeichen wäre auch eine Idee. Da musst du aber dann jedes Schaf ertasten, welches Brandzeichen passt. Ziemlich aufwendig. RFID-Chip hat es ja noch nicht gegeben. Wie heute hat ja jeder Hund das praktisch schon, ne? Dass der also geortet werden kann und man weiß, wem er gehört und wo er her ist. Die Sache war ganz einfach. Die Schafe haben die Stimme ihres Hirten gehört. Und wenn sie die Stimme ihres Hirten gehört haben, dann sind sie rausgegangen. Ehrlich, hören wir noch die Stimme unseres Hirten? Wissen wir noch, wer unser Hirte ist? Antworten wir ihnen noch darauf? Können wir diese Stimmen noch unterscheiden, wer unser Hirte ist und wer nicht? Die Schafe verbinden mit der Stimme ihres Hirten absolutes Vertrauen. Und wenn ich da jetzt den Bogen versuche, Richtung Politik oder Verantwortlichkeit zu ziehen, oh Leute, das sind Riesendefizite. Ich weiß nicht, wie die Motivation der Leute ist, die an solche Jobs rangehen. Wenn du heute in einem Bundestag oder in einem Landtag gewählt wirst, dann ist es eine Lizenz, richtig gut Geld zu verdienen. Also da kannst du richtig was aus dir machen. Jesus hat eine ganz andere Sichtweise. Ich habe von keinem unserer Politiker das gehört, zum Beispiel, was damals der Nelson Mandela in Südafrika gesagt hat. Da war ja viele Jahre für seine Einstellung, war der ja im Gefängnis. Und dann, glaube ich, nach 30 Jahren haben sie ihn rausgelassen. Mit dieser Apartheid, also mit dieser Rassentrennung und Verfolgung und so weiter. Und dann wurde er der erste demokratisch gewählte Präsident in Südafrika. Und wisst ihr, was das Erste war, was er gemacht hat? Er hat sein Gehalt halbiert. Der hat gesagt, ich verdiene viel zu viel. das brauche ich doch alles gar nicht. Ich habe ein Auto, ich habe einen Fahrer, ich kriege jeden Tag mal Essen, ne? Und ein Schnitzel kann ich mir auch mal leisten, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, brauche ich nicht. Hören wir das irgendwo, Geschwister? Hören wir in unserem Land mal von den Idealisten, ich verzichte jetzt auf dieses und jenes? Hören wir, dass es vielleicht diese biblischen Dinge, Demut, Sanftmut, Geduld, Selbstbeherrschung, Einschränkung, ich höre das nirgends. Ich höre immer nur mehr, mehr, mehr. Der Mindestlohn 12 Euro. In 3 Jahren wahrscheinlich 15 Euro. Nochmal 3 Jahre später 18 Euro. Als wenn das unsere Probleme lösen würde. Jesus ist komplett anders unterwegs. Und wir brauchen Jesus mehr als je zuvor. Jesaja 53, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Der Prophet hatte das schon Jahrhunderte vorher mehr oder weniger angekündigt. Es wird ein Erlöser kommen müssen. Ich möchte euch ermutigen, heute Morgen euer Kreuzler an der richtigen Stelle zu machen, und zwar bei Jesus. Sonntag kannst du dich entscheiden, was du für richtig hältst, natürlich. Aber, dass du jeden Tag, wenn du früh aufstehst, dein Kreuzler bei Jesus machst. Du bist mein Hirte. Und Geschwister, die Stimme von jemandem zu hören, will geübt sein. Wenn ich ein Jahr nicht mehr sehe, da kann es sein, dass ich mich auch nicht mehr an die Stimme erinnere. Es gibt ja Stimmenimitatoren, ne? Wenn du der Bayern 1 Hörer bist zum Beispiel, früh, heute in der Staatskanzlei, musst du mal hören, du lachst dich kaputt. Da gibt es einen, der kann den Söder, den Aiwanger und den Stoiber so nachmachen, dass du denkst, die sitzen vor dir. Eine einzige Person. Und wenn du zu dem hingingest, Thomas, dann mache ich dich auch noch. Der ruft deine Frau an und die sagt Thomas zu dir. Ja, wir lachen drüber. Wir leben schon in einer Zeit der Versuchung und der Verführung. Das ist die Zeit, die richtig vor uns liegt. Versuchung, Verführung, Verfolgung, das wird kommen. Und da ist es so wichtig, dass wir die Stimme unseres Herrn hören. Und die kannst du nur auseinanderhalten, wenn du darin geübt bist. Wenn du zum Beispiel sein Wort lesen tust. Wenn du weißt, was die Bibel über Jesus sagt. Wenn du weißt, was die Bibel über die letzte Zeit sagt. Was auf diese Welt alles zukommen wird. Teuerung. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das sagt uns die Bibel. Wissen wir alles. Und dennoch, wir haben einen Hirten, Geschwister. Wir haben einen Hirten, Jesus. Und wir sollen auf seine Stimme hören. Und ich möchte euch heute auch wieder daran ermutigen, auch in deinem persönlichen Leben, die Stimme Jesu nicht bloß zu hören, sondern auch weiterzugehen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Wir haben einen Generalangriff auf die Gemeinde Jesu. Kennt ihr vielleicht unsere Situation in Kronach ein bisschen? Ich werde jetzt zum Jahresende die Leitung abgeben. Ich hätte mir von Herzen gewünscht, dass da jemand schon da ist, der das übernimmt, der das dann auch in meinem oder unserem Sinn weiterführt. Ist nicht. Die Bayreuther werden uns jetzt unterstützen. Mal gucken, wie das Ganze wird. Und ich habe mich die Tage mal mit Kai unterhalten, dem Bayreuther Pastor und Regionalleiter. Der war jetzt auf der Präsidiumssitzung. Der sagt, wir haben bundesweit überall das gleiche Phänomen. Die älteren Gemeinden werden immer weniger Leute. Wir haben jetzt mittlerweile ganz viele Gemeinden, die sind unter 25 Mitgliedern. Sind eigentlich offiziell damit gar keine Gemeinde mehr. Und die Perspektiven werden immer weniger. Wir bräuchten so gerne junge Menschen in die Gemeinden und wir kriegen sie da einfach nicht hin. Das ist ein Generalangriff auf die Gemeinde Gottes, Geschwister. Ja, was sage ich jetzt dazu? Ja, Helmut, jetzt gehst du, jetzt in der Zeit. vertrauen. Das ist doch nicht die Schlichtgemeinde. Genauso wenig wie die Faber-Gemeinde oder die Röttger-Gemeinde oder die Samuel-Gemeinde. Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Ihr seid Gemeinde, Geschwister. Ihr seid die, die praktisch diesen Schafstall darstellen. In eurem persönlichen Leben. Und ihr seid die, die darum bitten, dass Gott wieder Erweckung da hineinbringt. Genauso wie wir das in Kronach tun sollen. Dass Gott wieder junge Menschen erweckt, die diese Stimme Jesu hören und sagen, hier bin ich. Und was anders machen. Nicht auf den Verdienst vielleicht gucken. Nicht auf Work-Life-Balance. Das ist der Hammer der heutigen Zeit. Wenn es das zu meiner Zeit vor 30, 35 Jahren gegeben hätte, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Ich wäre auch kein Ältester geworden. Weil ich hätte von vornherein gewusst, meine Work-Life-Balance, die funktioniert dann nicht mehr. Dann habe ich ja keine Zeit mehr für mich, für meine Hobbys. Was mache ich denn da? Wir brauchen, Geschwister, wir brauchen eine Erneuerung. Wir brauchen Jesus als unseren Hirten. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und werden viele verführen, sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, als sie ihn fragen, wann wird denn das alles geschehen? Was wird denn alles in der Zukunft sein? Jeden von uns interessiert die Zukunft, ja. Aber es wird diese Verführungszeit kommen. Es wird ganz viele geben, die sagen, ich bin der Erlöser. Ich bin dein guter Hirte. Und wenn du nicht gewohnt bist, die Stimme Jesu zu hören, dann fällst du wahrscheinlich dem Ganzen auf den Leim. Die Älteren von euch kennen vielleicht noch den Jost Müller Bohn. War mal früher im Sängerwald öfters als Evangelist. Der hatte mal ein Buch über Hitler geschrieben. Und das ist mir bis heute noch, ist mir das noch präsent. Und dann hat er gesagt, ich stelle euch jetzt einmal eine Frage. Wer hat gesagt, du musst Fleisch von meinem Fleisch und Blut von meinem Blut sein? Hände gehen hoch, steht in der Bibel. Sagt er, nee. In der Bibel steht, wenn ihr nicht von meinem Fleisch esst und mein Blut trinkt, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Du musst Fleisch von meinem Fleisch und Blut von meinem Blut sein, hat Adolf Hitler gesagt. Ich weiß noch, an diesem Abend, wir saßen da drin, wir waren wie vom Donner gerührt. Und wir haben uns ja alle als Bibel festgehalten. Wir dachten also, ja, ich denke mal, Gemeinde, also wenn überhaupt, ne? Die anderen kannst du vergessen, aber wir. Wir hätten einer falschen Stimme gehorcht. Weil wir die richtige Stimme nicht unterscheiden konnten. Deswegen, und da komme ich jetzt einfach zum Schluss, möchte ich dich ermutigen, neu dein Kreuzler zu Jesus zu machen. Neu dich auszustrecken, seine Stimme zu hören. Es gibt so viele Möglichkeiten. Meine Frau, die kriegt von Anna Deborah Rosenkranz, kriegt sie immer eine E-Mail, die kannst du da bestellen. Da kannst du sogar die Botschaft jeden Morgen als Audiobotschaft, also die spricht dir das dann vor, anhören. Das ist die Tochter von Anna. Ehemaligen Pastor aus dem Frankreich-Schweiz-Deutschland-Dreieck von einer freien Christgemeinde damals. Die ist eine Sängerin und die macht jeden Tag so kleine Andachten. Klasse. Klasse! Ich bin echt begeistert. Oder ich schaue mir dieses Jesus.de, sind auch so kleine Andachten drin. Richtig, richtig toll. Also ich möchte euch ermutigen, Geschwister, macht weiter. Auch wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, mach weiter. Bekenne, dass Jesus dein Herr ist, auch wenn es keiner macht in dieser Zeit. Bekenne, dass Jesus dein guter Hirte ist. Was würde ich mir wünschen, wenn die Politiker der Zukunft das auch mal sagen könnten? Jesus ist mein guter Hirte. Jesus ist mein Herr. Glaubt ihr, dass die Politik anders ausschauen wird in Deutschland? Ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Corona-Geschichte anders ausgegangen wäre. Hätte man viel frühzeitiger mal den Namen des Herrn angerufen. Denn da in meiner Bibel steht wahrscheinlich deine auch, heißt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das wird sich nicht ändern. Selbst wenn Rot, Rot, Grün an die Macht kommt oder egal wie die Konstellationen ausschaut. Diese biblischen Wahrheiten werden sich nicht ändern. Aber unsere Aufgabe ist, Geschwister, dass die Menschen diese Wahlalternative in Zukunft überhaupt noch zu hören kriegen. Dass sie überhaupt noch wissen, es gibt noch was anderes. Es gibt einen allmächtigen Gott. Es gibt einen, der möchte, dass ich Leben und volles Genüge habe, was dir kein Politiker der Welt garantieren kann. Jesus kann es. Seid gesegnet.